ja, jetzt ist es passiert, die Entwicklungen der Diskussion im Wiki sind so reichhaltig und vielfältig geworden, dass es zusätzlich mit den Entwicklungen in der Planung der Lehre an der Universität Wien, in der ich sehr stark engagiert bin, einfach sich nicht mehr ausgegangen ist, dass ich das hier aufnehme und verarbeite und Ihnen auch in einem gewissen Digest zurückspeichere. Das wird ein bisschen noch brauchen. Ich denke aber, es ist ja auch deutlich, Sie kommen ganz gut auch ohne Überschau und Übersicht von meiner Seite zurecht. Ich spreche die Wiki-Sache jetzt doch deswegen noch einmal an, weil nächste Woche Prüfung für diese Lehrveranstaltung ist und ich Sie erinnere an die Vereinbarung, die Regel, die ich am Anfang der Veranstaltung auch gesagt habe, wenn Sie sich in mehreren Einträgen im Wiki artikuliert haben, dann gilt das für mich als ein Leistungsnachweis. Sie müssen mir einen Zettel geben, wo drauf steht, was Ihr Login-Name ist und Ihre Matrikelnummer und Ihre Studienkennzahl, dann nehme ich das in die Prüfungsprotokolle auf. Für diejenigen, die mehr konventionell unterwegs sind, werde ich das nächste Mal einen Text mitbringen, der sich befasst mit Themen, mit dem Themenspektrum dieser Vorlesung und Sie sind eingeladen, zu diesem Text einen Kommentar zu schreiben auf der Basis dessen, was Sie hier gehört haben. In Anknüpfung noch an etwas, was ein Kollege mich das letzte Mal so kurz gefragt hat. Dürfte ziemlich eindeutig sein, dass das keine Abfrage sein kann, so wie das hier angelegt ist. Werden Sie nicht getestet nach Kenntnissen über die historische Entwicklung des Toleranzgedankens, sondern der Wert wird gelegt darauf, dass Sie diesen Gedanken, diesen Begriff im Rahmen einer gewissen Reihe von anderen Begriffen lokalisieren können und damit umgehen können. Darauf werde ich auch eben achten beim Lesen und Bewerten der Arbeiten. Das vielleicht auch noch, weil das ein bisschen sich verbreiten muss und soll im Zusammenhang mit der Notengebung am Institut für Philosophie. Wir sind gerügt worden vom Rektorat dafür, dass wir lauter sehr gut geben. Also wir haben einen derartig hohen Notenschnitt, dass man meinen könnte, alle hier oder fast die meisten der hier Studierenden sind so ein bisschen Einstein-Niveau. Das kann es nicht ganz sein. Es ist ein schwieriges Problem, weil die Voraussetzung, dass Note gleich Note ist, dass Note in allen Bereichen das Gleiche ist, selbst eine zu problematisierende Voraussetzung ist. Und historisch ist es so, dass in der Philosophie Wien, solange ich sie kenne, die Meinung vorgeherrscht hat, dass das redliche Bemühen, sagen wir mal so, verbunden mit ein bisschen Sprechfähigkeit und Artikulationsgeschicklichkeit, verbunden damit, dass man sich um Philosophie sowieso nichts kaufen kann, eigentlich genügend Anlass dafür geben, ein sehr gut, ziemlich locker zur Hand zu haben. Das habe ich selber meistens praktiziert. Ich tendiere immer noch ein bisschen in diese Richtung. Es gibt einen Grund, der nach meiner Einschätzung sagen wir, ein schwerwiegender Grund ist, und ganz abgesehen davon, was das Rektorat dazu meint, dagegen spricht, nämlich, dass es eine Blurring-Funktion hat. Ne? Das verwischt etwas, ist ein Weichzeichner im Zusammenhang mit Leistungen, also um es einmal sehr kontrovers zu sagen, als Kindergartentante bin ich natürlich unter der Voraussetzung, unter Verpflichtung, sowas zu tun. Ich bin nicht nur Kindergartentante, die alle Leute ihren Möglichkeiten entsprechend unterstützen soll, sondern ich sollte eigentlich auch selber haben, habe es ja auch, aber auch kommunizieren, gewisse Graduierungen, Vorstellungen davon, dass etwas besser und schlechter ist. Es kann auch im Rahmen der Philosophie etwas besser und schlechter sein, ganz abgetrennt davon, ob und wie weit die Studierenden in der Lage sind, das zu bringen oder auch nur zu akzeptieren und zu verstehen. Und diese Verwischungsfunktion ist etwas, was ein Problem mit der sozusagen hyperpositiven Notengebung ist. Das heißt, Schlussfolgerung daraus, ich werde für die Notengebung ausgehen von einem Standardgut und das, was ich speziell unterstützen, herausheben möchte, wird dann ein sehr gut sein und etwas, was unter diesem Standard ist, allenfalls ein befriedigend. Ich bleibe also insofern durchaus etwas in der Tradition. Ich glaube, genügend oder nicht genügend wird es nicht geben. Es ist, es wäre sehr einfach, unseren Notendurchschnitt zu senken, indem wir ein paar nicht genügend verteilen an der Philosophie. Das ist aber nicht wirklich in Sicht. Gut. Dazu Fragen? Dann möchte ich in dieser Session eine Reihe von noch offenstehenden Gedanken aufgreifen und vorläufig mal auch zu einem gewissen Abschluss bringen, denke ich, und zwar indem ich ein neues Kapitel eröffne, das nächstes Semester weitergeführt wird, das Kapitel Carnap-Quine, das dann weiterführen wird zu Davidson und einer systematischen Überlegung nochmal über das Verhältnis von Wahrheit und Toleranz. Die Präludien zu diesem Carnap-Kapitel finden sich in den Bemerkungen, die ich über Wittgensteins Traktat gemacht habe. Und auf die werde ich also zurückkommen, werde ich zurückgeleitet werden durch Carnap. Es wird sich aber, ich sage Ihnen es gleich quasi im Vorhinein, als Ankündigung, was da meine These sein wird, das Carnapsche Toleranzprinzip, ein extra formuliertes und auch vielfach diskutiertes Toleranzprinzip in der analytischen Philosophie, scheint mir, kann man als eine zeitgenössische Variante der Ringparabel lesen. Das heißt, ich werde am Ende dieses Semesters also wieder zur Ringparabel in mutierter Form zurückkommen. Diese Ringparabel wird also formuliert werden, jetzt dann nicht mit religiösen Inhalten, obwohl das beim Carnap auch noch nicht ganz so fern ist. Für ihn ist das, hat das durchaus auch etwas mit metaphysischen Zusammenhängen zu tun. Und ich werde im Anschluss an die Carnap-Überlegungen Ihnen auch noch einmal, denke ich, ganz griffig zeigen können, was was es sozusagen an Problemen auf sich hat mit der Ringparabel, was ich ja auch schon am Anfang des Semesters deutlich gesagt habe. Und das sage ich Ihnen jetzt gleich, damit Sie mich am Ende verhaften können, falls ich mich zu sehr verliere und dann nicht mehr dazu komme. Das Ganze wird mit dem Ortstafelkonflikt enden, nachdem das die Anregung vom letzten Mal war, habe ich mir noch gedacht, das kann man hier, sollte man doch tatsächlich hier aufnehmen, und ich glaube, es passt ganz gut. Dann können wir, also ich werde schauen, dass ich dorthin komme, dass wir dann darüber auch noch reden können. Diese Ausführungen zum Carnap habe ich Ihnen in drei Teilen im Prinzip hier vorgestellt. Das eine ist eine Reihe von Textausschnitten aus der Autobiografie von Carnap. Die gibt es günstig im Reclams Taschenbuch. Und zwar ist die allerdings geschrieben, die ist geschrieben in den 60ern, frühe 60er Jahre, sowas ist die geschrieben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das die Übersetzung ist, aber es ist also schon eine relativ späte Sache, ein Rückblick, ein Werk der Weisheit, könnte man sagen, der Altersweisheit und der Übersicht. Da werde ich mal beginnen damit, um bestimmte Motive deutlich zu machen, auf eine eher, sagen wir mal, intuitive, informelle Art und Weise. Das, womit ich mich hauptsächlich beschäftigen werde, sind aber Passagen aus der logischen Syntax der Sprache, Beginn der 30er Jahre. Das ist eines der Werke, mit denen Carnap ganz besonders wirksam geworden ist. Das erste Werk, das noch früher ist, der logische Aufbau der Sprache, ist noch ein bisschen, sagen wir es mal, vielgestaltig, methodisch, philosophisch noch nicht so herausgearbeitet. In der logischen Syntax der Sprache rezipiert Carnap ganz explizit, wir werden es sehen, sehr viel von Wittgensteins Traktat und setzt sich auf eine gezielte Art und Weise vom Traktat ab. Diese gezielte Art und Weise, wie er sich absetzt, die wird uns interessieren, weil das ist quasi das Fleisch der Toleranzdiskussion in dem Zusammenhang und des Toleranzprinzips. Das dritte Buch, mit dem Carnap sehr wirksam geworden ist, heißt Meaning and Necessity. Da werde ich dieses Semester nicht mehr dazu kommen. Das steht zwar da, die Texte können sich auch ansehen, aber ich werde das doch so verwenden müssen, dass ich nächstes Semester damit beginne. Also, Beginn bei der Autobiografie. Mir scheint das deswegen ganz nett zu lesen und zur Einstimmung in diesen Rahmen, gerade auch in der Kontrastposition zu Wittgenstein, instruktiv, weil Carnap eine Erfahrung hier wiedergibt aus den aus der Zwischenkriegszeit ist es im Prinzip, in der er selber studiert hat, also vor dem Krieg und dann der Zwischenkriegszeit, eine Erfahrung, von der wir zunächst mal sagen können, also ich glaube, wir können es sagen, ich kann es für mich jedenfalls sagen, dass das etwas wirklich Vertrautes ist. Also wenn man das liest, fühlt man sich durchaus erinnert und zurückverwiesen auf Intuitionen und Einstellungen, die wir auch haben. Ich unterhielt mich gerne mit Freunden über allgemeine Probleme der Wissenschaft und des Lebens. Die Freunde waren philosophisch interessiert, aber meistens keine Fachphilosophen. Und im Nachhinein, sagt Carnap, ist ihm aufgefallen, dass ich in den Gesprächen mit meinen verschiedenen Freunden unterschiedliche Sprachen gesprochen und mich dabei an ihre Denk- und Redeweisen angepasst hatte. Also ein gewisser freundschaftlicher Zug der Charakterlosigkeit, könnte man sagen, der uns eben vertraut ist. Ich meine, es gibt Leute, um zurückzugreifen an eine kleine Episode, die mich absolut besonders geärgert hat, im Anschluss an den Vortrag von Ernst Tugendhat, gab es ja dann einen Workshop. Der Tugendhat-Vortrag übrigens, falls Sie das noch nicht gesehen haben, ist über Audiothekphilo.at zugänglich. Am Montag, den 8. Jänner, hat er das gehalten und am Tag darauf einen Workshop gemacht. In diesem Workshop hat er versucht, Fragen des Determinismus und Freiheit zu formulieren. Und es gibt dann Leute, die haben einfach die Stirne und werfen ihm vor, dass er kein Kantianer ist. Und es sind nicht die, sozusagen, sind nicht die Angestellten des Institutes, weil die sind zumindest so sozialisiert, dass sie eine gewisse Ehrfurcht dem großen Philosophen gegenüber haben. Nein, es gibt sozusagen besonders motivierte Studierende, die finden es echt als eine Verletzung ihrer wissenschaftlichen Aufforderung, dass das Tugendhat bestimmte kantianische Begriffe nicht wahrnimmt. Das heißt, es gibt es. Also das wäre kein freundschaftliches Gespräch, das ich mit diesem Kollegen führen würde ich sagen. Aber die freundschaftlichen Gespräche vom Carnap haben den Charakter gehabt, dass man wechselt, dass man eine Variabilität der Sprachformen hat, also an das Tugendhat-Beispiel jetzt angeknüpft, dass wenn jemand kommt und ganz offensichtlich weiß, wovon er redet, und wenn er davon redet, redet er von Verantwortlichkeit in dem speziellen Sinn, und Verantwortlichkeit ist definiert durch seine eigene Rede, dass man nicht dann kommt und sagt, wieso argumentieren Sie mit juridischen Begriffen? Also ihm vorzuhalten, dass das jetzt juridische Begriffe sind und dass er juridische Begriffe verletzt. Das wäre etwas, was eben diesen gewissen dogmatischen Charakter hat. Das gibt es, das war der Zweck meines Beispiels, abgesehen davon, dass ich sozusagen den Ärger loswerden wollte. Es gibt durchaus noch immer der alltäglichen Situation diese Art von sozusagen Unflexibilität, und ich will gar nicht sagen, dass das nicht manchmal sehr, sehr wirksam ist, aber diese Unflexibilität ist das ist der Punkt, in der Diskussion ist es genannt worden, keinen Millimeter weg, keinen Millimeter abweichen von dem, in der Diskussion zu Negationsformen war die Formulierung, keinen Millimeter abweichen von dem, was man für richtig erhält, weil da kommt man auf die Slippery Slope, da geht einem dann der eigene Inhalt verloren. Das war also, wie gesagt, Carnaps Problem nicht. Wir benutzten einfach eine Art zu reden, die man so oder so so interpretieren kann. Und das, was ich Ihnen als Charakterlosigkeit so kurz signalisiert habe, kommt beim, also indem ich Charakterlosigkeit sage, nehme ich auch ein bisschen meine Kritik vorher zurück, nicht? Also Charakter hat natürlich etwas damit zu tun, dass man auch interveniert, dass man nicht beliebig die Redeformen switcht, aber da kommen wir gleich darauf. Denn die Charakterlosigkeit, die Carnap hier in einer gewissen Selbsteinsicht formuliert ist, wenn man mich fragte, welchen philosophischen Standpunkt ich selbst vertrete, wusste ich nichts darauf zu sagen. Ein Horror für profilierungsbedürftige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man kann daran natürlich den schon auch eine gewisse Größe der Carnap'schen Position sehen, dass er in der Lage ist, mit dieser Nichtversessenheit, sagen wir mal so, nicht, die spezifischen Positionen, von denen er sich damit distanziert, sehen Sie hier oben, nicht? Es sind der Materialismus, der Idealismus, der Platonismus, die nennt er dort. Ich werde mich auf das nicht so genau einlassen, was damit gemeint ist. Aber Sie erkennen, es sind historisch, philosophisch zentrale Einstellungssysteme, was philosophische Positionen sind. Bist du eine Idealistin oder bist du eine Platonistin? Solche Fragen sind die Fragen nach den philosophischen Standpunkten und die Größe, die Carnap hier zu erkennen gibt, ist durchaus die, dass er sagt, davon muss man mal weggehen. Hier sieht man schon auch, dass, kann ich vielleicht anmerken, dieses Moment des Bruchs mit der metaphysischen Tradition, des Bruchs mit der philosophischen Tradition, die Konstruktion ist, die er nämlich sagen wir, mit dem Wiener Kreis und mit Wittgenstein teilt, die Konstruktion ist die, ich will nicht sagen, wie adäquat sie ist, aber das ist eine im 20. Jahrhundert ausgesprochen mächtige Geschichtskonstruktion, dass die Geschichte der Philosophie uns versieht mit einer Reihe von Standardpositionen, wie zum Beispiel dem Platonismus, dem Nominalismus, dem Idealismus, dem Materialismus. Und wenn wir Philosophie treiben, begeben wir uns auf eine dieser Positionen und kämpfen für sie. Und das, dafür gute Argumente zu haben, ist Philosophie. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit Wittgenstein, später in einer völlig anderen Art und Weise auch mit Heidegger, ist darauf gesagt worden, dass diese ganze philosophische Kraftanstrengung eine Anstrengung ist, die selber zu distanzieren ist. Und Sie sehen hier beim Carnap seine Version davon, dass er sagt, ich konnte mich nicht dazu bringen, einen dieser Standpunkte einzunehmen. Ich musste an die Sache so herangehen, sagen wir mal, man könnte so sagen, spielerisch herangehen. Na, probieren wir mal das eine, probieren wir mal das andere. Das wäre doch die adäquatere Verfahrensweise. Und an der Stelle gibt es sozusagen diesen Überlegungs- und auch Toleranz, dann natürlich Spielraum gegen die Einzelpositionen. Wie wird das jetzt genauer artikuliert? Er sagt, als ich das System des Aufbaus entwickelte, das ist also der logische Aufbau der Sprache, war es mir wirklich gleichgültig, welche philosophische Sprachform ich benutzte, weil alle Sprachformen für mich bloß Sprechgewohnheiten waren und nicht Formulierungen von Standpunkten. Das ist jetzt der weitere, ein gewisser weiterer Punkt, und an dem Punkt diagnostiziere ich, also ausgehend von dem zunächst hier festzustellenden, sehr, sehr allgemeinen und sehr nachvollziehbar akzeptablen Satz, dass wir uns immer wieder dabei ertappen, könnte man fast sagen, unterschiedliche Sprachen zu verwenden. Da gibt es einen entscheidenden weiteren Schritt, der da drin steckt, und das ist der, zu sagen, in Wirklichkeit ist eigentlich alle diese Sprachformen bloß Sprechgewohnheiten. Das ist ein Plus. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass das ein zusätzlicher Schritt in der Argumentation ist, weil dazwischen, dass ich sage, wenn ich mich einlasse auf eine Diskussion mit fremden Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen, dann bin ich bereit, meine Sprache danach anzupassen. Daraus allein folgt noch nicht, dass es sich halt in jedem Gespräch nur um verschiedene Sprachformen handelt. Das folgt genau nicht. Das ist eine Schlussfolgerung, die man eigens argumentieren muss. Darum, der Grund, oder sagen wir mal, man kann leicht sehen, warum es wichtig ist, dass das eine nicht aus dem anderen folgt, wenn man sich klar macht, dass das der Unterschied ist zwischen: Ich lasse mich auf eine andere Sprechweise ein, um herauszufinden, worum es da geht, um herauszufinden, ob ich mit dieser anderen Sprechweise Überlappungen, Übereinstimmungen oder auch Kontroversen habe. Das wäre das. Das ist sozusagen das eine. Das ist doch unter Bedingungen der Flexibilität, aber ebenfalls unter Bedingungen des eines Sachinteresses, das sich damit verbindet. Und die zweite Position ist die zu sagen: Es sind doch alles nur Sprechgewohnheiten. Ich kann eigentlich mit jedem reden. Nicht? Also die Position, die es ja politisch gut gibt: Ich kann mit jedem reden. Ja? Das ist nun wirklich ein Äquivalent von Charakterlosigkeit, sagen wir mal, und von Nicht-Adressierbarkeit. Nicht? Also die berühmte andere Floskel zu sagen: Die Person sagt mir immer das, was sie gerade von der letzten Person gehört hat. Ne? Diese Art von Formbarkeit, von Plastizität ist nicht etwas, die gibt es natürlich, aber das ist nicht vielleicht das Ziel, das wir tatsächlich im Auge haben. Also, ich habe das hier so formuliert. Der erste Punkt, Sprachformen versus Standpunkten, ist der, in dem man sagen kann: Wir wollen uns doch nicht streiten an der Art und Weise, wie das jetzt formuliert ist. Es ist unwichtig, wie es gesagt wird, es kommt auf den Inhalt an. Und die Frage, die sich, und das ist ja durchaus nachvollziehbar und plausibel, nicht? Die Frage darauf ist natürlich: Okay, und wie lässt sich der Inhalt jenseits der Sprachformen eruieren? Wie weißt du das, wenn du jetzt sagst, die Form ist ja nicht wichtig, der Inhalt ist wichtig? Das kann doch nicht wichtig sein, ob ich jetzt eine Krawatte anhabe oder keine Krawatte anhabe. Wichtig ist, dass ich die richtige Einstellung mitbringe. Ja? Wie weiß jemand, dass du die richtige Einstellung mitbringst? An der Stelle wird es schwierig, nicht? Und an der Stelle wird deutlich, dass, wenn ich da einen kurzen Schwenk sozusagen machen kann, da gibt es ein eigenes Thema auch, nicht? Aber das ist etwas, worauf ich zurückkommen will, und das führt eigentlich genau zu Bleiburg auch. Jemand, der sagt: Es kann doch nicht an der Krawatte liegen, was für eine Einstellung du mitbringst, hat auf der einen Seite recht. Und auf der anderen Seite wird übersehen, dass Einstellungen als etwas, was in der Luft schwebt und kein Mensch je sehen konnte, gebunden sind an äußere Zeichen, gebunden sind an Konventionen, an Zeichen und an bestimmte Systeme der Codierung. Und wenn ich mich mit einem lockeren Sprung über alle Systeme der Codierung drüber setze, also zum Beispiel Deutsch-Kodierung, Slowenisch-Kodierung, drüber setze, wenn ich so ultraliberal bin oder ultratolerant bin, dass ich sage, die Systeme der Kodierung sind doch alles nur Formen. Ich habe an einer Stelle den Link gesetzt zum berühmten Gretchengespräch, Goethe-Gretchengespräch, nicht? Namen sind Schall und Rauch. Ja? Also wenn ich derartig tolerant bin, dann habe ich das echte Problem, nicht immer, aber an bestimmten Stellen das echte Problem, noch einen Inhalt dem zu geben, was eine Einstellung ist. Und die karikatureske, das karikatureske Feature in dem Gretchengespräch, nicht, wo es eigentlich darum geht, dass ein Freigeist, der eine Frau verführt, es nicht offensichtlich erscheinen lassen möchte, dass ihm Moral sichtlich egal ist. Ja? Also das, was hier drinnen ist, dient ganz gut als ein Signal dafür, dass also die Verbindung zwischen den Codierungsnormen, die natürlich als Codierungsnormen die Formen sind, und diesen Inhalten, die da quasi geformt werden sollen, dass die nicht so leicht einfach zu durchtrennen ist.
Ich denke mal, das ist dann ein Gespräch, das ohne Worte stattfinden muss, oder es müssen alle Begriffe in gewisser Weise jeweils noch erläutert werden. Weil wenn ich nur auf den Inhalt drauf ankomme, dann muss ich ja immer annehmen, dass der andere damit nichts aussagt, in erster Linie mit dem, was er sagt, sondern muss ihn immer wieder hinterfragen. Das heißt also noch eine Zuspitzung dessen, was du jetzt so mit der Gretchenfrage ausgedrückt hast. Dialoge scheinen mir sozusagen mit einer Inhalt, und das ist ja fast wieder dieses alte aristotelische Problem, Form, Inhalt. Es kann ja doch keine Form ohne Inhalt geben, aber auch keinen Inhalt ohne Form. Und ich glaube, das ist eine Forderung, die hier drinnen steckt, die ja eigentlich zu nichts führt in gewisser Weise.
Ich sehe das Problem, denke ich, eher ähnlich. Man kann es vielleicht so sagen, nicht? Es gibt die Situation des in einem Sprachzusammenhang Steckens. In einem Sprachzusammenhang stecken, indem man zum Beispiel sagt, für meine Orte will ich Ortstafeln, die ich lesen und verstehen kann, um es also so zu formulieren. Jemand, der mit mir redet, soll mit mir so reden, dass ich es verstehe, und ich will so reden, dass ich mich mit denen verstehen kann. Gegen dieses Feststecken in einem Sprachzusammenhang, das sich dann natürlich in Religion und in allen diesen Fällen im Kantianismus, im Nominalismus findet, gibt es das weit verbreitete, hocheffektive und sehr plausible Mittel zu sagen, bist du wirklich nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen dem, wie du sagst, und dem, worüber du redest? In unzähligen Fällen funktioniert das großartig, und wenn das nicht funktionieren würde, dann hätten wir die Gesellschaft nicht, die wir haben. Unsere Gesellschaft basiert auf dem ständigen prinzipiellen Einsatz einer solchen Unterscheidung zwischen es ist Verständigung möglich, auch mit Hilfe von unterschiedlichen Formen, die vom selben reden. Das ist schon der zweite Schritt eigentlich. Der erste Schritt vorher noch ist, dass man sagt, ich verlange von der Gesprächspartnerin nicht, dass sie eins zu eins mit mir dasselbe Vokabular und dieselbe Ausdrucksweise teilt. Ich gestehe ihr zu, eine Variabilität der Ausdrucksweise bei konstanter Inhaltlichkeit, und diese Variabilität nenne ich Formunterschied. Das ist gerade die Definition des Unterschieds der Form. Solange das so gemacht wird, hängt das noch an einem gemeinsamen Inhaltsbezug. Der gemeinsame Inhaltsbezug muss an der Stelle da sein, weil, und das ist eben jetzt das Problem, das bis zur Charakterlosigkeit führt, wenn, und das du angesprochen hast damit, wie könnte man noch sprechen unter der Voraussetzung, dass zwar alle Artikulationen beliebige Formsache sind, die der anderen Person freisteht, und dann noch unterstellen, dass es, obwohl alle Formbestandteile frei wählbar sind, etwas gibt, worüber wir uns unterhalten können. Das ist das, was du angesprochen hast. Ich müsste bei jedem Wort, das die andere Person sagt, nachfragen, und wo und worauf bezieht sich dieses Wort? Und an der Stelle könnte kein Gespräch zustande kommen. Das heißt, wir brauchen eine Konstruktion, das ist der entscheidende Punkt an der Stelle, wir brauchen eine Konstruktion, die es uns gestattet, die Variabilität der Form, wenn wir das schon haben wollen, die aus der Distanz kommt, zu verbinden mit einer mit sozusagen einer Dimension des gemeinsamen inhaltlichen Verstehens. Das ist mir jetzt zu viel. Das ist etwas, worauf der Davidson, sage ich sozusagen voraus, eine geniale Antwort gibt, wie mir scheint. Also der setzt das im Zusammenhang mit der Wahrheitstheorie wirklich um, dass damit kann man weiter operieren, da komme ich zu sprechen. Also das brauchen wir. Und meine Überlegungen zu Carnap fokussieren jetzt mal darauf, wie dieses Problem vorbereitet ist in der Carnap'schen Konzeption.
Ja, mir scheinen da einfach zwei Positionen drin zu stecken, die sich gegenseitig ausschließen. Das eine ist die, dass Carnap, ja, wenn ich es richtig verstehe, ist ja an und für sich jemand, der sich mit logischen Systemen befasst. Und innerhalb eines Systems ist die Relevanz der einzelnen Punkte ja darüber da, dass sie sich zueinander verhalten und wie sie sich zueinander verhalten. Das heißt, eben, dass man von einem System sprechen kann, versus wenn man jetzt Sprache als etwas ansieht, das repräsentativen Charakter hat, also dass Begriffe quasi eine Verschiebung sind, und dass man sich dann darüber, dass gewisse Ähnlichkeiten gibt, jeweils zwischen Menschen, dass man sich dann mehr oder weniger trifft. Mhm. Dann ist das eine andere Sichtweise, und der Alltag legt halt schon sehr oft implizit diese zweite repräsentative Sache nahe, weil sonst redet man irgendwie immer objektiv von was, von dem man eigentlich getrennt ist, wie es beim System, beim logischen System ja leicht ist. Und es laufen da wahrscheinlich immer zwei Dinge gleichzeitig ab.
Ich werde auf das noch, ich stimme dem völlig zu und komme weiter unten auch noch deutlicher darauf. Ich sage zwei Stichworte, die das für mich implizieren. Der Unterschied zwischen einem Spielzug und einer Festlegung. Spielzüge, also das ist ganz allgemein, das ist gar nicht logisch gesprochen, ganz allgemein, Spielzüge haben etwas intern systematisch Tentatives. Spielzüge kann man zurücknehmen, was immer, nicht? Und eine Festlegung ist was anderes. Und der Punkt, den Sie ansprechen, der beim Carnap sich eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist, was ist jetzt Sprache? Ja? Welcher Charakter kommt der Sprache zu? Ist Sprache so mehr etwas wie, man wird es einmal versuchen dürfen? Ja? Das gibt es ja, nicht? Das ist genau das. Man wird doch einmal versuchen dürfen, platonistisch zu reden. Ja? Oder ich werde doch mal versuchen dürfen, antipolitisch korrekt zu reden oder so. Nicht? Das meine ich doch nicht. Ja? Meine ich doch nicht, aber es ist eigentlich ganz witzig. Ja? Oder aber habe ich mich damit geoutet als jemand und so weiter. Sie können es sich ergänzen.
Also ich denke, dass das letzte angesprochen immer eine Frage der Ernsthaftigkeit, die an Themen herangeht. Und ich glaube, dass Sprache immer ein Versuch ist. Immer ein Versuch ist, die eigene Position möglichst klar darzustellen. Und ich denke mir, wenn ich so mit dieser Festlegung, ja, also dass ich Sprache als System sehe und indem ich mich positioniere, bin ich immer sehr knapp an Ignoranz. Nämlich an Ignoranz, wie der andere das formuliert, wie der andere das sieht. Und wie du das vorher gesagt hast mit der Definition, ich denke mir, es geht überhaupt nicht anders, als immer zu definieren. Nicht nur den anderen aufzufordern und zu definieren, was meinst du denn das genau damit, wo stehst du, sondern auch von sich aus immer wieder klarzustellen, ich meine das so und so. Oder ich komme mit diesem Begriff, dieser Position nahe.
Das kommt mir fast etwas überernst vor. Also, für die Vorlesung, nicht mal für, nicht mal für das, was ich in der Vorlesung mache, wird das ganz stimmen, glaube ich. Also zweifellos bin ich zu 80% dieser Auffassung, dass Sprache eine solche Rolle hat und besonders auch sozusagen natürlich auch im, gerade auch im wissenschaftlichen Bereich. Ich sage Ihnen ein Beispiel, es provoziert mich sozusagen, es ist wieder ein bisschen anekdotisch, aber ich glaube, es illustriert eine Sache ganz gut. Es gab gestern die Sitzung des Universitätsrates, des Senates und dann zusammen mit dem Universitätsrat. Hochschulpolitisch ist im Moment die bedeutendste Diskussion die, dass das Rektorat dabei ist, die Anzahl der Studien, die für die nächsten Jahre geplant sind, an den einzelnen Fakultäten festzulegen und völlig neu zu organisieren im Bologna-Prozess, also nach Baccalaureat und Magisterstudium. Das Rektorat hat dazu zwei verschiedene Strategien gewählt. Das eine, und also das muss beschlossen werden zwischen Senat und Rektorat. Die eine Strategie besteht darin, dass die Leute sich zusammensetzen, dass ein gemeinsames Arbeitspapier erzeugt wird, dass gesagt wird, so gehen wir vor, in Abstimmung mit den Fakultäten, mit dem Senat, mit dem Rektorat. Das ist das eine Plan. Der zweite Plan, der vom Rektorat in Szene gesetzt worden ist, als ihm das zu langsam und ein bisschen zu fehleranfällig war, ist, dass das Rektorat gesagt hat, wir machen Vereinbarungen und Gespräche mit den Dekanen. Die Dekane sollen jemandem was sagen oder nicht sagen. Was der Rektor mit den Dekanen beschließt, das gilt und das schreiben wir dort rein. Das ist sozusagen eine doppelte Strategie, die gemacht worden ist. Gestern gab es einige Diskussionen und Kritik über diese Doppelstrategie. Und ich habe sozusagen die Rolle gekriegt, die Kritik zu formulieren. Und ich habe bei der Formulierung dieser Pläne das Folgende gesagt, das Rektorat verwendet offensichtlich zwei Pläne. Der eine Plan hat das Kennwort Goodwill und der zweite Plan hat das Kennwort Power Talk. Diese rhetorische Finte, das ist jetzt eine Bemerkung zu der Rhetorik-Diskussion, die auch im Wiki ist, nicht? Also es ist mir von vornherein klar gewesen, das ist einfach eine rhetorische Finte, ja? Dass ich sage, das ist Power Talk. Und an der Stelle bin ich sozusagen einerseits ein bisschen aufsässig und andererseits nicht angreifbar, weil Power Talk hat was Positives eigentlich. Ja? Ich meine, wenn du hörst bei Power Talk, das ist Macht, die dich niederredet, ja? You are the one who has these ideas. Power Talk ist etwas enabling, ja? Würde ich sagen. Okay, das heißt, ich bin an der Das heißt, sie haben an der Stelle eine rhetorische Funktion ausgenützt und das ist im Kopf geblieben. Ja? Also wenn ich gesagt hätte, der Plan A, das wäre eine Alternative gewesen. Es gibt einen Plan A und einen Plan B. Ja? Inhaltlich geht es genau um dasselbe. Kann man jetzt sagen, naja, das ist ein bisschen eine blumige Art und Weise, vom selben zu reden. Der eine redet halt mehr blumig, der andere redet mehr Englisch und der andere weniger Englisch. Ich glaube, das stimmt an dieser Stelle nicht. Es ist an dieser Stelle noch nicht einmal ganz klar, ob man die Wahrheit raus abstrahieren kann. Es ist sozusagen noch nicht einmal ganz klar, ob ich sozusagen unter denselben Wahrheitsbedingungen spreche, wenn ich von Plan A und von Plan Power Talk spreche. Und das also nur als Illustration nochmal, dass das in dem Spiel spielerische Moment. Ja? Also das, warum ich es jetzt gesagt habe, ist, mein Ziel war nicht, mich möglichst präzise auszudrücken, weil mich möglichst präzise auszudrücken, wäre wahrscheinlich Plan A besser gewesen, ja? Sondern mein Ziel war ein anderes, das war andererseits auch nicht einfach nur ein praktisches Motiv. Ich wollte, würde ich jetzt mal in der Rekonstruktion sagen, das Ziel war sehr wohl eine Wahrheit. Genau mit dieser anderen Form an eine Wahrheit heranzukommen, an die ich nicht herankomme, wenn ich den Ausdruck Plan A nenne. Es ist also wahrheitsmotiviert, allerdings in einem sozusagen in einem Konfront, in einem über die Diskurse, nicht quer zu den Diskursen liegenden Versuch.
Das heißt, wenn ich das Gespräch offen halten will, wenn ich zu einem Konsens gelangen will, ist es besser, ich formuliere, ich sage jetzt diffus, das stimmt nicht, ja. Ich formuliere schon eine Richtung, aber eben nicht exakt, um eben dem anderen die Möglichkeit zu geben, seine Position noch genauer darzulegen.
Das finde ich sehr passend. Also es ist, da würde ich dann auch sagen, es ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit, sondern auch eine Frage des Erfolges und eine Frage der Wahrheit, so zu formulieren, dass ich einen gewissen Bewegungsspielraum habe. Nicht? Und also jemanden statt jemanden zu sagen, also okay, das ist meine Position, was sagst du jetzt? Ja? Zu sagen, das ist in etwa, worum es mir geht, gibt quasi Strategien, die letztlich der Wahrheitsfindung helfen. Und das ist mir deswegen wichtig, weil also im Vorgriff zu Davidson kann ich das hier jetzt schon sagen. Es wird oft gesagt, dass man denkt das instinktiv fast so, dass man sagt, okay, da gibt es die Wahrheit und dann muss ich Abstriche machen. Dann muss ich, das ist wiederum die Geschichte mit dem kein Millimeter weg, ich stehe vor der Alternative, entweder ich bleibe bei meiner Überzeugung oder aber ich muss es billiger geben oder ich muss sowas ähnliches. Das ist ein Typus von Betrachtung, in den man sehr leicht reingeht. In der Logik von dem, was wir jetzt hier sagen, liegt was ganz was anderes. Es gehört zum Charakter der Wahrheit. Es gehört zum Charakter der Wahrheit, diese Form von Flexibilität zu haben, nämlich, da muss man jetzt natürlich sagen, was Wahrheit ist. Wahrheit kann an dieser Stelle nicht sein, 1:1 Passung von irgendwelchen Tatsachen. Ja? Da muss man dann ein bisschen dazu sagen, was Wahrheit ist. Das spare ich mir jetzt hier. Ich nehme das quasi als eine gewisse Floskel. Das Principle of Charity, das ich hier angesprochen habe, also Toleranzprinzip von Carnap und Principle of Charity von Quine. Und das ist eine Geschichte, die eben eine wichtige Erkenntnis innerhalb der sprachanalytischen Philosophie ist, besagt genau das. Es ist nicht so, dass du ein besonders freundlicher Typ bist, wenn du auch bereit bist, abgesehen von der Wahrheit noch was anderes zuzulassen, sondern es ist so, dass der Charakter der Wahrheit darin besteht, dass du gar nicht anders kannst, als mit diesen Dingen auch zu operieren, um zur Wahrheit zu kommen. Und das ist ein, das ist sozusagen ein neuer Beitrag zum Toleranzprinzip auf der Seite der analytischen Philosophie, der sozusagen jetzt auch zu denken ist und weiter zu verfolgen wäre dann zum Beispiel im Zusammenhang mit den Machtverhältnissen natürlich.